Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Ich bin ein bisschen platt, aber ganz gut.
Das sind wir, glaube ich, alle ein bisschen. Aber ja. so langsam kommt glaube ich, wieder der
Auf
Alltag.
Auf jeden Fall. Wir haben eine Woche Festival hinter uns und erholen uns so ein bisschen mit noch mehr Arbeit. Aber das ist sehr schöne Arbeit. Wir nehmen, wie man gerade hört, Podcast auf. Und ich bin sehr gespannt, weil wir haben ja öfter Gäste hier sitzen, die wir gut kennen oder die wir ganz okay gut kennen. Und heute sitzt hier jemand, den wir nicht so gut kennen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was passiert. I don't know. Aber ich habe einen Tagesspruch dabei.
Ja.
Er lautet: Menschen, die tief leben, haben keine Angst vor dem Tod. Von Anais Nin, einer Schriftstellerin aus Amerika.
Kleiner Hint zum heutigen Thema.
Genau.
Und damit willkommen bei Steilzeit.
Und hallo Barry.
Hallo, thank you for the... Ich habe vergessen, wir reden Deutsch. Vielen Dank für die Einladung.
Wie schön, dass du da bist. Wir können das auch auf Englisch machen. Ich finde das
wobei,
toll.
Es wäre einfach nur schön, wir reden weiter Deutsch und du antwortest einfach
die Hälfte von dir schalten dann aus.
Ich schmelze. Ich finde das ja total schön. Damit hast du schon ein bisschen verraten. Du bist kein gebürtiger Deutscher. Du bist aus Manchester.
Geboren in Südmanchester, ja.
Okay, sau cool.
1946.
Lass mal kurz zurückrechnen, du wirst 80 nächstes Jahr?
Nächstes Jahr werde ich 80.
Das glaubt auch kein Mensch.
Ich weiß, sehr aus wie ein Porsche. In a Drimby and Trabi, aber aus wie ein
Porsche. Mega cool. Man hört noch ganz kleines bisschen.
Es ist sexy.
Ich sag gar nichts. Ich finde es total gut. Ich finde britisch ganz, ganz, ganz toll. Aber das führt mich ein bisschen auch dazu zu fragen, seit wann lernst du Deutsch? Seit wann bist du überhaupt hier? Wie bist du eigentlich hierher gekommen?
Oh, es ist eigentlich eine Geschichte, die man nicht glaubt. Ich bin jedes Jahr mit meinen Kumpels nach Spanien in Urlaub gefahren, jedes Jahr ein paar Frauen kennengelernt. Das war als Urlaubsflirt. Aber einmal, 1974, war ich in Ibiza und abends bin ich weg in der Kneipe mit den Jungs. Und abwechselnd wollte jeder so ein Bier runterholen. Und ich bin dreimal hin und die Jungs kannten mich. Die haben gesagt, das muss eine Frau irgendwo sein. Und tatsächlich an der Bar waren drei Frauen. Nur es war so laut in dieser Disco. Und ich kam nicht ins Gespräch, immer wieder hin. Dann habe ich einem Kumpel gesagt, die Frau, die ich haben will, sie ist auf die Toilette gegangen. Ich habe gesagt, stellst dich gegenüber von der Toilette, ich mit Rücken zur Toilette. Und wenn sie in der Nähe ist, bevor sie wieder zurückkommt, gibst du mir ein Zeichen. Die Musik laut, laut, laut. Und ich merke, dass er ein bisschen rum. Oh. Und in dem Moment, wo die Musik aufhört, schreit er ganz laut, now! Ich drehe mich um und sage, do you speak English? Und glücklicherweise hat die Frau gesagt, yes, I do. Und so habe ich meine Frau kennengelernt. Und wie die Feinheiten im Leben sind, wir sind abwechselnd in zwei verschiedene Bars. Und an den Abends ist sie im Bett geblieben bis 21 Uhr abends und hat in den letzten Minuten entschieden, dass sie doch zu ihrem...
No.
Sonst, it's fate.
Ja, es ist fate, aber was?
Wow, und sie kam aus Rüsselsheim?
Oder sie kam aus Rüsselsheim, ja. Und ich bin dann ein Jahr später nach Deutschland.
Krass.
Ich bin 50 Jahre hier in Deutschland.
Aber das muss ja dann was ganz Besonderes gewesen sein, wenn du sagst, ihr seid jedes Jahr dorthin gefahren und zwar immer nur Urlaubsflirt. Und
nee, ich war jeden in Urlaub mit meinen Jungs und verschiedene Frauen kennengelernt. Ja. Aber
die eine, die Rüsselsheim.
Die eine, und dann ist sie ein paar Mal nach England, dann kam ich einmal nach Deutschland und dann... Hat sie gefragt, kommst du zu mir wo? Und ich habe alles aufgegeben und es war die geborene Junggeselle. Geborene Junggeselle, wilde Leben des 60er, Anfang des 70er. Kein Böse, aber ein Macho war ich. Ne?
Okay, also ich finde, man merkt es noch ein bisschen.
Okay.
Ist nicht unbedingt schlecht. Und ich frage das deswegen, weil das ganz eng auch zusammenhängt mit dem, was du beruflich machst. Du hast nämlich deine Frau kennengelernt und deine Frau hatte hier schon in Rüsselsheim einen Job oder einen Beruf. Und
das war so ihr erster Mann. Die haben eine Firma 57 gegründet. 67. Für Auslandsüberführung. Weil es waren
neulich für Bestattungen.
Für Überführung ins Ausland. Türken und Spanier waren da. Mhm. Sie haben gesagt, irgendwann wollen die heim. Und die haben die Firma gegründet. Der ist 1970 gestorben an Leukämie. Sie hat drei Kinder. Hat die Firma dann weiter, nicht großartig, aber dann plötzlich war die Firma groß. Und ich kam nach Deutschland, hat keinen. In der Schule habe ich gesagt, ich will nicht Fußballer, ich will bestatter in Deutschland. Aber so ist es. Und dann so um 75 haben wir irgendwann einen Mitarbeiter gesucht und ich habe gesagt, ich versuche es. Und so bin ich in die Firma rein seit 50 Jahren. Und wir machen Auslandsüberführung, wir machen auch Bestattung hier in Rüsselsheim. Aber hauptsächlich ist unser Geschäft, auch war unser Geschäft, ein Weltgeschäft. Wir waren die erste Firma, die Auslandsüberführung gemacht haben. Und sind weltweit bekannt. Wir haben eine Kette in der ganzen Welt. Wenn du sagst, Timbuktu, ich habe einen Sterbefall, kannst du organisieren. Und wir organisieren auch Rückholung.
Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen, deinen Alltag? Also sitzt du den ganzen Tag am Computer oder am Telefon? Oder?
Früher war es am Telefon. Mittlerweile, ich könnte auf der Bahamas sitzen und mit euch reden. Ne?
Mobiles Arbeiten.
ja, wir kriegen meistens E-Mails von Angehörigen, selten meist über Versicherung oder was. Oder die Konsulate rufen uns an. Und wenn jemand sagt, jemand ist in China verstorben, muss nach Hamburg, dann organisierst du das alles. Ne? Nicht als Bestatter so, aber ja.
Mit wem muss man da sprechen? Mit dem Flughafen? Oder mit, wie
man redet mit einem Agent vor Ort. Mhm. Wir haben überall in der Welt einen Agent, der die uns kennt. Und ich rufe an und sage, ich brauche einen Preis. Die geben mir einen Preis bis zum Flughafen. Und dann organisiere ich weiter, entweder wir oder ein anderer Bestatter, wenn es zu weit ist. Und dann gebe ich an die Versicherung einen Komplettpreis. Die sagen, okay, und wir machen dann alles.
Crazy, also ihr seid wie so ein
Logistiker,
wenn so eine Schnittstelle, ja, genau. Ja, ja.
Aber nicht immer, wir sind manchmal hier in Deutschland, wenn jemand stirbt ins Ausland, dann machen wir alles selbst natürlich. Mhm.
Das heißt wirklich dann richtige Bestatterarbeit, ja, und ja, ihr bereitet ja alles vor.
Die Abmeldungen und so weiter.
Also heute geht es ja wahrscheinlich themenbedingt oder personenbedingt auch um den Tod. Und ich habe Fragen. Wie, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, sind dann Särge im Flugzeugbauch, da wo auch die Koffer sind? Oder wie funktioniert das? Wie werden die Leute?
Flugzeuge sind andere Abteilungen.
Okay, also es ist keine Passagiermaschine, sondern Logistik.
Es ist eine Passagiermaschine, aber die sitzen nicht neben deinem Koffer, nicht dass du holst deinen Koffer und der Sarg ist neben dran. Ne? Okay. Das ist eine separate Abteilung, weil die Fluggesellschaft, die nehmen höchstens zwei Särge mit, wenn der Flugzeug groß genug ist, sonst nicht nur eine.
Krass, das war mir überhaupt nicht bewusst. Also in jedem, also ich bin jetzt letztes Jahr mit der Big Band nach Amerika geflogen und es kann sein, dass da am Bord des Flugzeugs auch Tote mit überführt wurden. Krass, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht.
Aber der Sarg ist so, entweder ist ein Singsarg oder mittlerweile gibt es ein Bioseal, das ist ein Foliensarg. Die 20.11., die Katastrophe in Amerika, die haben das benutzt. Das ist eine Folie, die man einschweißen kann, wieder aufmachen, schneiden und dann wieder. Und wir benutzen das auch, weil Singsarg, sage ich manchmal, zu schwer, die Kosten sind zu hoch. Und die Leute wollen in dem Land vielleicht aufmachen, ein Singsarg aufmachen, ist so umständlich. Wir machen diese Folie.
Crazy. Also du bist quasi Quereinsteiger.
Ja. Ja.
Was muss man mitbringen für deinen Beruf? Was sollte man gut können, wenn jemand jetzt sagt, ich will das auch machen?
Ich bin kein normaler Bestatter. Wir machen Bestattungen hier, ne, was einfach ist. Aber das andere, ich bin irgendwann nach Frankreich eingeladen, in eine große Firma SOS. Die machen weltweit, die haben Privatjets und machen auch Bergung, wenn jemand stirbt und so weiter. Oder wenn jemand verletzt ist. Die haben mich eingeladen nach Paris. Und ich bin hin. Story vorher ist lustig, aber wir gehen direkt auf diesen Treffpunkt um 14 Uhr in meinen Anzug. Und dann kamen die fünf großen Chefs und haben gesagt, wo ist Ihr Tiershow? Haben Sie keine Bilder? Ich habe gesagt, nein. Haben Sie einen Prospekt? Ich habe gesagt, auch nicht. Ich habe gesagt, ich stehe hier, fragen Sie. Eine Stunde habe ich dann Fragen alle beantwortet und habe den Job dann gekriegt. Was ich im Kopf habe, wenn jemand sagt, kann ich einen Lehrgang bei ihm machen, dann müssen die Tage nackt bei mir wohnen für mindestens 10 Jahre. Weil jede Frage. Die Blondine, die ich gefragt habe, die kommen nicht mehr. Ne? Es ist einfach so, man sammelt die Erfahrung. Ne? Und jeder Sterbefall ist anders. Meine Mitarbeiterin seit 21 Jahren, sie mag das auch. Aber sie hat gesagt, voll könnte ich es nicht, weil das ist so aufwendig. Und mittlerweile ist es toll. Du kriegst E-Mails in der Nacht aus Australien, du antwortest die E-Mails, keiner weiß, dass du nicht im Büro sitzt. Aber du antwortest die oder die Versicherung. Früher war es anders. Ich habe tagelang Anrufe bekommen. Ich habe sogar einen Urlaub in Weinbergen, in Schwarzwald, mit Paris und mit Afrika telefoniert, gleichzeitig. Und ich sage, so geht es nicht weiter. Ich kriege einen Burnout.
Aber crazy, ja, weil man muss ja auch die ganze Zeitverschiebung und so berücksichtigen. Ja, das ist ja auch irgendwie. Ja, ja. Aber du hast ja auch gemeint, es ist manchmal nicht so dringlich. Also die meisten Leute können ein bisschen warten.
Ja, ein bisschen. Müssen die halt ein bisschen warten. Manchmal kriegen wir einen Auftrag und am nächsten Tag können sie uns ein Routing geben. Mhm. So und so, wie lange es dauert. Ich habe gesagt, erst gestern haben wir den Fall. Wir mussten das und das, verschiedene Stellen anrufen, planen, Freigabe oder wie schnell es geht. Und wenn es in China ist oder Japan, kann es 2-3 Wochen dauern. Mhm. Ja?
Das ist ja dann auch das Schwierige, das auch irgendwie neu zu vermitteln, weil jedes Land hat ja irgendwie andere, wahrscheinlich andere Regularien und um das irgendwie dann auf die Beine zu stellen. Deswegen, wenn du jetzt irgendwie so erzählst, dann hast du da mit Afrika telefoniert, da mit Paris und hin und her.
Ja. Die Angehörige sind.
Ja.
Verständlich, manchmal ungeduldig.
Ja, das würde ich sogar nachvollziehen.
Und ich lag immer, ich gesagt, haben Sie gestern Tatort geguckt? Die sagen, ja, hat gesagt, in den Sarg, was die zwei Bestatter getragen haben, war niemand drin. Mhm. Wie die das gehoben haben. Und die Papier, dass man Sarg am Flughafen, dem Flugzeug einlädt, geht auch nicht. Man guckt so viel Fernsehen und wird falsch informiert.
Ja,
also wer leiden muss, ich.
Ich weiß gar nichts darüber. Ich finde das echt total interessant.
Ich finde es so spannend, weil du sagst, dass du dir nie Gedanken gemacht hast, was da im Frachtraum vom Flugzeug drin ist. Es reicht ja wirklich mal, also was man immer wieder gucken kann, sind so Dokus über Flughäfen, wo dann mal in die Asservatenkammer oder sowas geschaut wird, was einfach versucht worden ist, alles zu schmuggeln. Und da ist dann so ein Sarg vielleicht schon gar nicht mehr so spektakulär.
Ich glaube, ich bin einfach zu Vanilla.
Das sind einfach nur Koffer drin. Einfach nur Koffer.
Also total verrückt. Der einzige Bezug oder das, was ich mal so ähnlich mit bestättermäßig mitbekommen habe, ist diese Doku mit Sido. Oder war das mit Sido? Also, oder? Irgend so ein Rapper, der so einen Tag als Praktikum als Bestatter macht. Mhm. Und das fand ich schon total bemerkenswert, wie sehr das ein Job ist einfach. Also, dass man sich gar nicht so sehr darauf einlassen kann und irgendwie, das ist ein toter Mensch. Also, ich hatte das Gefühl, alle sind da sehr pragmatisch. Würdest du sagen, bist du das auch? Also, wie blickst du so auf den Tod an sich?
Also, meine ersten zwei Fälle waren ein türkisches Kind in Köln und ein erwachsener Türke. Wir haben viel Türken früher gemacht, in Duisburg. Und ich bin mit meinem Mitarbeiter damals hin. Und beim zweiten Fall bei dem Kind haben wir es gemacht. Dann habe ich im Auto gesessen. Es hat sich kalt und habe dann ein Brötchen gegessen, weil ich Hunger hatte. Vormittags war lang und er hat gesagt, Herr Foden, das schaffen Sie. Weil viele Leute sagen, das kann ich nicht mehr. Aber die ersten 3 Wochen habe ich gedacht, morgen fahren wir dahin. Wie sieht der Verstorbene aus? Kann ich das verkraften? Und jede Woche war es dann, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich ein sehr sensibler, habe viel Mitgefühl, aber ich habe es geschafft. Entweder verdrängt man das ein bisschen, nach einer Weile ist nicht mal kalt, aber Kinder sind am schlimmsten, wenn wir Kinder holen, weil das muss nicht sein. Aber ein Auto, also ein Aktionär, wenn er stirbt, das ist nicht so schlimm.
Hast du selbst Angst vor dem Tod?
Nein. Mein Leben war so voll, so rappelvoll mit Erfahrungen alle. Wieso soll ich tot sterben? Vielleicht im Himmel oder da unten, weiß ich nicht. Ich habe es vor, zu gehen, wenn mein Weinkeller leer ist. Deswegen kaufe ich mir ab und zu mal 1 oder 2 Flaschen, dass keiner auf die Idee kommt, es zu holen.
Schlau, schlau. Darüber sprechen wir. Wir sprechen sowieso noch auch ein bisschen über dein Leben und warum das so voll war. Mhm. Ich habe noch eine Gästefrage mitgebracht, wie letztes Mal auch. Hast du eine Meinung zu Sterbehilfe? Also du bist ja international tätig und andere Länder haben ja Regeln dazu, andere als hier in Deutschland. Ja. Also hast du da eine Einstellung? Oder?
Ich habe nichts dagegen. Ich finde, das ist man soll selbst entscheiden. Wenn man fähig ist, selbst zu entscheiden, warum nicht? Hm. Weil ich sehe so viel alte Leute, wo die Eltern oder die Kinder müssen auch pflegen. Man vergisst nicht, wenn man im Pflegefall ist, wie die Angehörigen leiden. Wir haben so viele Fälle. 1,5 Jahre hat der Sohn im Keller geschlafen und seine Frau hat dann oben. Und das Leben wird völlig durcheinander. Und das könnte 4, 5 oder 10 Jahre dauern. Und wenn es nicht mehr geht, wenn man da sitzt, ist krank und so weiter, hat nichts vom Leben, warum soll er nicht oder sie nicht entscheiden, ich will gehen? Ja.
Hattest du mal einen Fall, der besonders kurios war, wo du dran zurückdenkst? Also wahrscheinlich viele, aber... Das ist jetzt wirklich auch eine lange Zeit, in der du das schon
ein
hast.
Ein grausamer und ein lustiger.
Ich will beide hören.
Okay. Zwei türkische Männer sind am Rhein beim Brüden ins Wasser. Beide waren vermisst, vermutlich tot. Und das war in der Anfangszeit. Der erste habe ich geholt. Der hat 3-4 Tage im Wasser gelegen. Ich musste ihn allein holen. Der Friedhofswärter war da. Und ich bin in den Raum rein, wo er gelegen hat, nicht gekühlt. 200, 300 Mücken haben darum, hat mir geholfen und ein paar Tage später haben die seinen Bruder gefunden. Und glücklicherweise haben sie seinen Bruder im Kuhraum hingestellt, aber tief eingeflohen, aber nicht mit den Armen an den Beinen an der Seite, Arm in der Luft, Bein links und da hat das natürlich nicht in den Sarg reingepasst. Und ich musste dann die Überführung machen und wir mussten warten, bis er auftaucht. Aber andere, wir haben früher von iranischen Geschäft in Köln gearbeitet, sehr, sehr oft. Und einmal hat der Mitarbeiter da angerufen, hat sehr verhoben, können Sie ein Bein überführen? Er hat gesagt, ei, klar, können wir es machen. Er hat gesagt, es ist so, ein Landsleutmann von uns liegt im Krankenhaus, hat ein Bein amputiert bekommen und will irgendwann in der Türkei, in Iran bestattet werden. Aber der will so vollständig für alle, ne? Und wir haben tatsächlich zum Bein überführt.
Und das so lange gelagert, bis die Person dann stirbt?
Der wird dann begraben, der Bein ist begraben in Iran und irgendwann denke ich mal, dass nachgefolgt ist. Das ist eine Weile her. Ne?
Und aber ich finde, das ist ein fairer Gedanke.
Ja,
warum? Also, dass man vollständig irgendwie, ja, finde ich schon. Aber mach du mal.
Ich mich dann nur frage, also das heißt ja, dass man dann in Libyen das Bein dann im Krankenhaus...
In Iran.
Also, dass man aber schon vor der Überführung in dem Krankenhaus das Bein auch irgendwie aufbewahrt hat. Also das Bein,
wir haben diesen Bein geholt aus dem Krankenhaus. Ja. Man braucht einen Leichenpass für einen Verstorbenen. Ne? Aber wir haben irgendwie ein provisorisches Dokument, iranisches Fluggesellschaft und die Botschaft hat alles mitgemacht. Und dieses Bein ist nach Teheran. Ist das beigesetzt?
Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sagt, okay, da hängt kein toter Mensch dran.
Das war nicht ein Wunsch, das war die Botschaft und dieser Verein hat gesagt, das wollen wir haben.
Mhm. Wahnsinn.
Das ist jetzt auch so Fragen, über die man sich keine Gedanken macht.
Total,
was
oder?
Passiert also eigentlich mit amputierten Gliedmaßen im Krankenhaus?
Das ist ja so selten.
Ja. Also das
und das heißt aber auch, dass die Person, die jetzt wahrscheinlich noch am Leben ist, wieder auf euch zukommt? Oder ist das
egal? Weiß ich nicht mehr.
Also die können, das kann dann unabhängig von euch geschehen.
Ja.
Super interessant. Also du bist bestimmt Fun at Dinner Party, oder?
Man könnte jetzt so ganz morbide sagen, es war ja dann quasi so Teillieferung schon mal.
Teillieferung, okay. Braucht man Humor in deinem Job?
Ja,
hilft das?
Ja. Ich glaube, ich habe diese Formular, was ich ausgefüllt habe. Mehrmals haben die Leute, also, du bist der lustigste Bestatter, den wir je kennen. Das ist nicht, als wenn jemand reinkommt und ich fange an, Witze zu erzählen. Das ist aber, ich sitze nicht da wie Boris Karloff, kennt ihr nicht, oder? Ja gut, wie Frankenstein. Man sitzt da, ist ganz locker und irgendwann schmunzelt man, weil man fragt, was haben sie erlebt und so weiter und Anekdoten. Und dann sagt man was dazu und dann man schmunzelt und man lacht ein bisschen. Ne? Ja, das muss sein. Ich denke mal, wenn man so traurig ist, die Leute sind traurig genug, wenn du die hineinziehst, noch tiefer in diese Trauer.
Ja.
Ein bisschen lockerer muss es sein. Nee, ich lache jeden Tag, weil warum, wenn man nicht lacht, lachen rettet die Welt, aber leider... Wir greifen nach Strohhalme, ne? Ja.
Aber es ist eine schöne Parallele zur letzten Folge. Da hatten wir Paare hier sitzen, die auch als freie Trauerrednerin arbeitet und natürlich dann auch diese Gespräche mit den Angehörigen führt. Also was hat den Menschen ausgemacht? Und da ist ja nur selbstverständlich, dass man den Leuten jetzt nicht so fokussiert dann auf den Tod präsentieren möchte oder dann auch vorstellen möchte, dass man dann eben nach diesen lustigen Geschichten aus dem Leben sucht oder einfach die schönen. Und dann ist es ja nur schön, wenn man dann auch vorgelebt bekommt oder eben auch gezeigt bekommt, es ist zwar traurig, es ist nicht schön, aber es geht ja weiter und man hat ja noch was.
Ja.
Man hat ja eigentlich was davon. Deswegen,
und das würdevoll über die Bühne zu bringen irgendwie.
Ja.
Ich Was für Hürden hast du in deinem Job? Also bist du schon mal irgendwie nicht weitergekommen oder hat irgendwas nicht geklappt? Also dass irgendeine Überführung nicht funktioniert hat oder so?
Nee, alles gemeistert. Wirklich alles gemeistert. Egal wie. Manchmal Regel gebrochen oder irgendwie nicht richtig gelesen. Ich bin Engländer, ich verstehe nicht alles.
Das ist praktisch.
Ja, man kann nicht durchs Leben und brav sein, man kommt nicht weiter. Ne? Mhm. Mhm. Die beide grinsen, ich sehe es wieder.
Ich habe auch in deinem Fragebogen total oft geschmunzelt. Wir haben eine Kategorie, die heißt Guilty Pleasure. Und du hast geschrieben, du hast keine, alle habe ich verdient. Ja. Und das ist die beste Antwort, die ich bisher auf diesem Fragebogen gelesen habe. Du bist grundsätzlich schon ein selbstbewusster Mensch, oder? So, und auch selbstzufrieden eigentlich. Das finde
ich.
Warst du das schon immer? Oder hat sich das erst
so ein bisschen entwickelt? Ich war als junger Mann war ich immer locker. Mein erster Job oder erste zwei Jobs oder so war als Vertreter, weil ich wollte einfach mit Leuten zusammen verkaufen, ich könnte mich gut verkaufen, mein Produkt gut verkaufen. Und hier in Deutschland auch. Ja, einfach so. Nee. Positiv durch ein Leben. Ja.
Das finde ich so beneidenswert. Vielleicht ist das wirklich auch ein bisschen angeboren, oder? Weil ich habe immer das Gefühl, ich bin so melancholisch.
Ja.
Ich bin oft so. Oh, ich weiß auch nicht.
Ich sehe jeden Tag positiv. Und was ich nicht machen kann, ich kann nicht rumsitzen. Mhm. Manchmal muss ich in meinem Auto ein bisschen langsamer, aber ich plane meine Woche. Und wenn ich an einem Tag nichts zu tun habe, dann gehe ich einkaufen vielleicht. Oder plane ich vielleicht, dass ich endlich mal einen Film zu Ende gucke. Ne? Aber ich plane immer noch. Ich habe mein Juni, Juli, August jetzt geplant. Wir gehen essen da, wir gehen dahin und dahin. Ich spiele mein Snooker und dann kommt die Liga in September. Dann bin ich regelmäßig beschäftigt. Das Geschäft mag ich ab und zu mal, ne, wenn ich Lust habe. aber einfach positiv. Und es ist immer noch so viel. Ne?
Ja, also wenn ich auf deine Aktivitätenliste gucke, ich habe auch ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Du hast gerade auch schon gesagt, du spielst Snooker. Das ist sowas typisch Englisches, oder? Also, wo ist der Unterschied zum Billard? Darf man das fragen?
Danke, dass du fragst. Du meistens, ach ja, ich weiß, das ist wie Billard. Und wir sagen, nein, Billard ist für Idioten. Snooker ist für Intelligente. Und man lernt schnell. Snooker ist aus England. Es wird in Eurosport viel geguckt. Ne? Und ich habe als junger Mann gespielt und war irgendwann über die Jahre einmal in England bei einem Kumpel. Wir spielen und der gewinnt. Und der jubelt, hat gesagt, was ist? Er hat gesagt, ja, ich habe nie gegen dich gewonnen in den 60er, 70er. Dann die nächsten zwei Spiele habe ich gewonnen, ja? Ehrgeizig wie ich bin. Und er hat gesagt, du übst. Er hat gesagt, wo soll ich üben in Deutschland? Und er hat gesagt, in Rüsselsheim, wo du wohnst, da gibt es einen Club. Und dann gucke ich und seit 35 Jahren dieser Club da. Ich dachte, das war für alte Männer, Whisky-Trinker, Zigarre. Und dann, wo Hessentag war, da war ein Zelt aufgebaut und dann bin ich hin und bin seitdem Mitglied und habe wieder angefangen zu spielen.
Ich wusste auch nicht, dass es hier einen Snookerverein gibt.
Ja. Ich meine, also die Plakate, dass dann in der Großsporthalle auch die Turniere oder irgendwo die Turniere stattfinden, das habe ich mitgekriegt.
Wir haben unsere eigene Halle, wir haben Acht Tische.
Ja.
Wo ist
Breakers,
das?
Rudolf Glauber Weg, das ist die Robert Bunsenstraße, rechts ist ein Sackgasse.
Ah, im Dickenbusch?
Ja.
Ah, das wusste ich überhaupt nicht.
Toller Verein, wir haben vor zwei Wochen, wir haben jedes Jahr einen Weltstar, ein Exhibition, nachmittags Meet and Greet. Dieses Jahr haben wir Nummer 8 der Welt, Neil Robertson. Der kam und abends habe ich gegen ihn gespielt einmal.
Und gewonnen?
Ja, dann jedes Mal kommt diese blöde Frage.
Sagen, sich,
und wie ist es ausgegangen?
Aber hattest du eine Chance?
Nein, ich habe 13 Punkte. Die meisten von allen, die gegen ihn gespielt haben, da war ich froh drüber.
Auch ein Gewinn.
Immerhin.
Das ist auch ein Gewinn.
Aber die sind Weltklasse, nur Markt der Welt. Und jedes Jahr, das ist der 5. Jahr in Folge, wo ich gegen einen Weltstar gespielt habe. Ne?
Crazy. Snooker ist es, wo alle immer so schick angezogen sind auch, oder? Ja, so wie du jetzt eigentlich gerade.
Ja, und, ich Weste liebe Westen.
Und
mein erster Job war in Herrengeschäft. Ne? Mhm. Wir mussten immer drei Teile anziehen. Die habe ich gehasst. So eng und Slips und so. Mittlerweile, also Weste, ich habe 22 Stück.
Sehr cool. Also Weste ist auch ein unterschätztes Kleidungsstück.
Ja, ich höre es und es ist mein Traum.
Hast du eine Weste?
Ich habe zwei Westen.
Habe
ich
noch nie da drin gesehen.
Eine schwarze und eine graue. Und ich hatte mal so eine Phase, wo ich es dann irgendwie versucht habe, immer regelmäßig zu tragen. Aber ich bin dann, glaube ich, einer, ich möchte nicht so irgendwie was Einfarbiges. Es soll dann auch irgendwie was kariertes sein. Ja, oder auch, gibt ja dann auch den Stoff, der da hinten dann mit Floralmuster und sowas. Also es soll was ein bisschen ausgefallener sein.
Ja.
Dann würde ich es auch häufiger tragen. Aber da muss es halt erstmal zusammenstellen.
Ich finde Westen auch ziemlich cool. Für mich ist es natürlich eher so ein Accessoire auf eine Art. Ne? Ich trage das nicht so, wie das, glaube ich, vorgesehen ist. Ich habe eine tolle Weste aus Italien aus dem Secondhand mitgebracht für 5 Euro. Die ist aus Wildleder. Vorne so lila, dunkellila und hinten hat die so eine Stickerei. So ein bisschen Yannick Pfeiffer Gedenkweste, sage ich mal.
Ja.
Total schön. Aber ich trage sie natürlich auch ganz selten, weil irgendwie ist es noch so extravagant auf eine Art.
Ja, man fühlt sich so ein bisschen overdressed, aber sobald man es dann anhat...
Ich glaube, man muss mehr Mut zur Weste.
Ja, ja. Ja.
Oder generell einfach mehr Mut zu Sachen.
Wir gehen jetzt einfach mal häufiger auf Flohmärkte und Secondhand-Shops und decken uns mit Westen ein. Und
genau. Ich habe noch eine Frage zum Snooker.
Ja.
Nur für Dumme.
Das Billard.
Es gibt aber auch die Kugeln. Und es gibt auch Kö. Heißt es auch dann Kö?
Kö, ja.
Aber sind die Regeln anders? Oder, also
Billard, der Tisch ist kleiner.
Okay.
Ja, man kann fast, 1,50 Meter, nicht so groß.
Mhm.
Und die Kugeln sind größer, die Taschen sind größer.
Snooker, also es ist einfacher.
Es ist einfacher.
Ja.
Die können alles sagen, was die wollen. Es ist einfacher. Es ist wirklich einfach. Und die Taschen sind ein bisschen locker, wenn ein Kugel neben dran ist, als wenn er besoffen ist, fällt er manchmal rein. Snooker ist anders. Die Taschen sind kleiner, die Kugeln sind kleiner. Mhm. Das sind 15 rote, 6 Farben. Und gibt es verschiedene Regeln. Winkel muss man kennen. Man lernt das, wenn man mehr spielt, die Feinheiten. Ne? Ich bin seit ein paar Monaten an diese Feinheiten. Seit dieser Exhibition habe ich ein paar Sachen. Ich spiele gut. Die Woche habe ich nur gewonnen. Nur gewonnen.
Wie oft trainierst du da?
Ich spiele dreimal die Woche. Einmal haben wir Music Monday. Habe ich meine Idee vor 4, 5 Jahren. Ich nehme meinen CD-Player und wir spielen Musik. Es ist nicht, dass wir alle leise sind und dann wird Musik gespielt. Nicht laut.
Mhm.
Mittwochs und dann eventuell mit meinem Kumpel Donnerstag. Das ist wohl dreimal. Und dann im Winter, wenn wir Liga haben, in der Verbandsliga, dann spiele ich auch am Sonntags.
Alter, mehr Hobbys oder mehr Aktivität als ich. Das ist so krass.
Ja, ich habe immer Sport getrieben. Ich war als junger Mann Fußballer, war ein guter Fußballer. Dann habe ich Tennis gespielt, Badminton, dann Golf und jetzt Snooker. Ne?
Badminton ist auch sowas. Irgendwie verbinde ich irgendwie auch mit England. Also es ist, passt irgendwie alles ganz gut zusammen.
Ja. Cricket auch.
Oh, Cricket. Oh.
Cricket habe ich gespielt.
Okay. Cricket ist...
Die beiden gähnen jetzt. Ne?
Nein, Cricket habe ich irgendwie eine gute Verbindung, weil das bei Downton Abbey total oft gespielt wird.
Ja, ja.
Und das finde ich dann wieder total schön. Weil, also kann ich nur empfehlen, das ist mein Medientipp.
Das ist so schön. Ich kann mich erinnern, als Junge, wir haben da am Sonntags gesessen in so einem Liegestuhl und dann haben wir Cricket, die Sonne war da. So ein Lamasch-Sonntag, aber es war so schön. Ne?
Das ist richtig prägend. Ich finde das total gut.
Beim Cricket denke ich halt einfach nur, also hochspannend, spannend zu sehen, aber irgendwie, ich verbinde es immer mit sowas, dass es halt einfach viel zu kompliziert ist und viel zu lange dauert und denke dann irgendwie automatisch an so Monty Python, an die Fußballspiel oder dieses...
Verschiedene. Es gibt so über 5 Tage, was nur für die kennen. Aber es gibt einen Tag mit so einem kurzen Spiel für die modernen Leute, ne, dass du nicht einschläfst.
Bei Cricket hat man so ein Bett.
Ja,
auch, ne? Und diese Knieschoner, die an den Schienen.
Die Pads, das sind, weil diese Kugel ist hart. Mhm. Dieser Cricketball ist wirklich hart, ist kein Tennisball.
Okay.
Und Helm mittlerweile, Helme mit Schutz und so.
Ah, ja, okay. Okay. Super interessant. Und du hast auch schon perfekt übergeleitet zu deinem anderen großen Hobby, nämlich der Musik. Hm. Du hast eine eigene Radiosendung und ich habe gesehen, du hast auch einen Blog. Verschiedene Websites. Ich weiß nicht, wie aktuell die noch sind, aber du machst schon Radio seit 25 Jahren, oder?
25 Jahre bei Radio Rüsselsheim. Die haben mich damals gefragt. Wir waren zu viert. Und alle 4 Wochen haben wir eine Sendung gemacht und dann eins nach dem anderen sind die alle ausgestiegen. Und meine Sendung lief seitdem alle 2 Wochen. Ich tue das vorproduzieren, weil ich habe zu wenig Zeit sonst. Aber seit 25 Jahren, meine große Liebe ist Soul Music. Ich bin in den 60er, 70er. Es kommt von meinem Vater, von meinen Eltern. Die haben in den 50er, wo ich als Kind auf der Treppe gesessen habe, wo die getanzt haben.
Oh, passend zum Thema.
Reinhard, ich melde mich, ich bin im Radio. Tschüss.
Und das bleibt drin.
Ich weiß, was er sagt. Am Sonntag brauchen wir ein Spiel dann nach Marburg, weil einer fehlt. Habe ich keine Lust nach Marburg.
Beim Radio.
Beim Radio.
Vintage Music.
Vintage Music. Soul meine Music. Eltern haben dann getanzt und die ganze Musik, mein Vater war anscheinend ein Liebhaber von schwarzer Musik. Gab es für die Leute Nat King Cole und so weiter, Dinah Washington, die waren die großen Stars. Habe ich nicht gewusst, aber die Musik hat mir gefallen, weil die war für die Seele. Und dann kam die nächste Generation von den Schwarzen, gab es Soul-Musik, wo 60er und Anfang der 70er gab es viel Schmerzen für die Schwarzen. So haben die gesungen. Wenn ich Soul-Musik heute höre, dann gehe ich nur heute. Dann gehe ich nur, das ist nicht so, weil man kann diese Schmerzen nicht einfach produzieren. Und so habe ich Soul-Musik angefangen zu sammeln und da war ich DJ im Club als Nebenberuf. Und sogar im Krankenhaus habe ich DJ gemacht. Das war ganz toll. Ich bin immer so die Knochenabteilung, wo die junge Frauen waren. Ich musste die interviewen. Ich bin nirgendwo anders. Ich habe gesagt, du gehst immer auf dieselbe Abteilung. Ich habe gesagt, die Frauen liegen da rum, die mussten auf
Okay, also das heißt, aber du hast heute noch, die Sendung gibt es noch, oder?
Die gibt es noch, aber die würden entweder Wiederholung oder ist 2-4 produzieren. Mhm. Das merkt keiner, weil, und ich mag das nur auf Englisch, weil, ja, das ist, ja.
Ach, wie cool. Oh Mann, ich glaube, das ist ja eh mein Vorsatz, ne? Irgendwie, und ich mache es dann nie, ich höre nicht so
ich
viel.
Ich nehme ein CD für dich auf, dann kannst du ja, kannst in der Badewanne.
Ja, super, das finde ich gut,
Sehr, sehr gut.
Dann bleiben wir doch kurz bei der Musik. Und du erzählst uns
weiß,
ein bisschen was.
Ich weiß, was kommt.
Aber erstmal der hier.
Wir haben dich gefragt nach deinem besten Song der Welt. Ich habe mir schon gedacht, dass es bei dir sehr schwer wird. Aber wir haben hier die Regel, dass jeder Gast, der bei uns ist, einen Song auf unsere Spotify-Playlist packen muss. Das heißt, du müsstest dich jetzt situativ für einen Song entscheiden.
Ich habe es entschieden, kurz bevor der Anfang von, wie gesagt, ich habe so viel, jeder Erlebnis ist ein Lieblingslied vielleicht dabei, aber es war ein Lied, ich und meine Frau ist angehört, von Sonny Charles, das heißt Black Pearl, und es wird produziert von Phil Spector, ja, der die Ronettes und die Crystals, der hat es produziert, und Sonny Charles, und das ist so ein schönes Lied. Das ist so ein
aus welchem Jahr ist das, weißt du das?
Das ist aus so, das muss 73 sein. Oder 75. Sonny Charles. Der hat die ganze Langspielplatte aufgenommen und die B-Seite war Hair, kennst du? Der hat das mit dieser Checkmates-Gruppe, eine ganze Symphonie, der Spectre war ein Verrückter, ne? Aber dieser Sonny Charles war ein tolles Lied. Soll ich weiterreden,
mega
bis du es findest?
Cool.
Ich hab's nur bei Spotify angegeben.
Gefunden?
Also Sonny Charles, das erste, was er vorschlägt, ist Ray Charles, aber.
Nee, Sonny Charles, Black Pearl. Nee. Black Pearl, Pretty Little Girl.
Auch ein toller Titel. Yeah. Tolle.
Black Pearl. Ja.
Super, packen wir drauf. Sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, weil ich habe auf deiner Website gesehen, du hast es ja alles sehr ordentlich aufgeklustert und so.
Du meinst
es
so, Website?
Ja.
Ja, das ist alles, ja, es sieht nicht so toll aus, aber viel Information. Ich habe ein paar Stars begleitet als Manager in England, so weiter, Soul Stars.
Du hast irgendwie alles schon gemacht, gell?
In ja, und auch die entdeckt, cool. Zwei, drei Leute in Amerika entdeckt, die verschwunden waren. Dann super Interviews cool gemacht, die waren in Zeitschriften, dann sind die nach England gekommen. Ja.
Super toll. Also, ja, finde ich total gut. dann würde ich einfach weitermachen.
Ja, ich habe also 69.
69.
Also bei Spotify steht es mit 69.
Alles okay, klar. Ja, ich bin alt. Die fünf Jahre.
ich habe einen Song dabei, der ist kein Soul-Song, aber irgendwie habe ich vorab überlegt, ich kenne dich ja noch nicht so super lange, aber du bist mir schon lange, bevor ich wusste, was du machst, im Gutsje, im Café aufgefallen.
Bei Franzi,
genau. Weil du da immer saßt, mittags, und eine Zigarre dir angezündet hast und total gediegen und so eine Erscheinung warst, immer gut angezogen. Und irgendwann, ich glaube, da saßen wir drin und dann lief irgendein Song, ein älterer, und dann war ich so, dann habe ich, glaube ich, ein bisschen mitgesungen und dann hast du sowas gesagt wie, ja, ah, das ist ja krass, dass die jungen Leute noch dieses Lied kennen oder irgendwie sowas in die Richtung. Und da habe ich schon gedacht, ah krass, der kennt sich ein bisschen aus mit Musik. Und das fand ich irgendwie spannend. Und irgendwie fand ich, der Song passt. Es ist Old Time Rock'n'Roll von Bob Seger The Silver. Wie heißen sie?
Bob Seger.
Ja, und da ist noch so eine andere, also der hat noch so eine Truppe um sich rum.
Moment.
Also The Stone.
Silverstone? Silverstone, ja, genau. Ja. Ja, den packe ich auf die Playlist, weil das ist auch ein Banger. Also es ist ein guter Song.
Ja.
Ja, ist kein Soul, aber nee, finde ich passt ein, ganz
das
gut
Das ist
zu
ein
dir.
Weiser, der eigentlich mit einer souligen Stimme singt, ne? Was mir nicht passt. Eine gute Story, Maria Carey. Mhm. Sie hat irgendwann gesungen und es war die damalige Zeit, wo man ist auf der Bühne und dann hat die Note ist oben und Billy Joel saß im Publikum, ist aufgestanden und sagt, sing the effing note. Und habe ich gedacht, ja, das passt, ne?
Ja, also Mariah Carey, muss ich auch sagen, war früher mein Idol. War, fand ich ganz toll. Heute, glaube ich, sehe ich das ein bisschen kritischer, auch weil die Stimme einfach sehr anstrengend ist auf Dauer.
Ja.
Also sie hat eine Wahnsinns-Range, ja. Ne, muss man schon sagen. Also kann ja auch diese krassen Pfeiftöne oben treffen und so. Aber ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Genau. Was nimmst du denn?
Ich nehme einen Song von dieser LP, die da drüben steht.
So
ein bisschen meine Errungenschaft von Bel Air. Wir hatten zwei internationale Bands, also einmal aus Tschechien, einmal aus den Niederlanden bei uns. Und das ist Splinter aus Amsterdam, auf die ich mich mega gefreut habe, weil seit dem Moment, wo wir die im Schlachthof letztes Jahr uns angeschaut hatten und gesagt haben, die wollen wir bei Bel Air haben. Die waren bei uns, haben mega abgeliefert, mit Hammond-Orgel auf der Bühne, total geil. Und in der Abmoderation habe ich mir live eine LP gekauft. Und habe sie mir dann auch direkt im Anschluss unterschreiben lassen. Unter anderem auch vom Manager. Also Grüße an Jerome an der Stelle. Der ein bisschen verdutzt war, warum ich ein Autogramm von ihm will.
Alle, die da waren.
Alle, die beteiligt waren. Alle, die dazugehören. Ja. Und ich möchte von der Platte Every Circus Needs a Clown nehmen.
Schöner Titel.
Cool.
Aber was ist schön, dass die auf der Bühne, da ist ein Schlagzeug wahrscheinlich, Gitarre, ist alles dabei. Da gab es ein Lied von Don McLean, lange, lange her, American Pie. Und es fängt an, long, long time ago, and the music died, wo Buddy Holly in einem Flugzeug abstürzt, die Music died. Und über die Jahre, besonders in der 80er, plötzlich war kein Bass mehr, jemand hat einen Knopf gedrückt, dann war kein Schlagzeug mehr. Ich meine, der Synthesizer ist ein tolles Instrument, aber das ist nicht dasselbe.
Meine ehemalige Chefin war beim Bel Air und die müsste auch so, ich glaube, die ist um die 70 oder schon ein bisschen älter. Und sie hat auch gemeint bei Splinter, sie fand die cool, aber ihr hat der Bass gefehlt. Genau, also natürlich hat die Hammond-Orgel das so ein bisschen, so eine Basslinie mitgespielt. Ja, ja. Aber sie hat auch gemeint, das ist gar kein Bass. Das stört mich. Ja, ja. Aber die waren schon eine Erscheinung auf jeden Fall.
Die waren eine Erscheinung. Und, der Sänger macht bei einem Auftritt auf der Bühne mehr Kilometer.
Der hatte auch eine Weste an übrigens, nochmal das kurz am Rande. Super, super Playlist-Auswahl, finde ich heute. Genau. So, ich möchte nochmal zurückkommen auf Rüsselsheim, wo du ja jetzt schon seit 1975.
50 Jahre.
Krass, alles Gute.
2. April.
Glückwunsch.
Ja, danke. Ich krieg nur Wasser übrigens. Ja.
Tut mir leid, ich habe noch was Stärkeres. ich war ein bisschen verwirrt, weil wir fragen ja jeden, dass er uns sagen soll, wie Rüsselsheim so ist, wenn man es jemandem Fremden erklären soll. Und du hast geschrieben, man sucht die reifen Erdbeeren aus dem Korb.
Ja, wenn man einen Korb Erdbeeren kauft. Ich weiß, wenn ich von meiner Frau, sie sagt, der ist sauer, der ist gut. Und das ist, Rüsselsheim ist eine Arbeiterstadt. Ich wohne seit 50 Jahren hier und habe alles erlebt. Die Chancen wie Wiesbaden oder Frankfurt haben wir verpasst oder, ist es so. Aber es gibt schöne Stellen. Es geht um Götzsche, es gibt ein, zwei andere Stellen, wo ich hingehe. Ich suche jemanden, das ist okay, ich wohne hier, ich muss mich damit abfinden und ich jammer nicht über die Schlechten, ich genieße nur die gut, wie ich bin.
Ich glaube, man muss sich da echt hier eine Scheibe abschneiden von unserem Gast heute.
Ja, du hast es vorhin so, diese Selbstzufriedenheit, also als man den Fragebogen gelesen hat, das es klang alles so zufrieden, so einfach angekommen, es läuft.
Ich habe noch eine Frage, also Rüsselsheim haben wir gerade schon irgendwie kurz drüber gesprochen, kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Offensichtlich ist ja natürlich der wunderschönste Ort Rüsselsheim, aber der zweitschönste Ort, den musst du mir mal erklären. Was ist, also ich habe davon noch nie gehört.
Kappelrodeck.
Waldulm.
Waldulm, das ist ein Ortsteil von Kappelrodeck, das ist in Baden, hinter Baden-Baden, Bühl. Und vor 15 Jahren, ich bin großer Weintrinker, ne? Wir waren unterwegs in Frankreich und in Elsass, tolle 3-Sterne-Restaurants, und ich habe so einen Weinfreund gefragt, wo kann ich hin für 2 Tage, wo der Kellner nicht hinter mir steht, wo ich einfach gut essen kann, fein Wein. Und er hat gesagt, Waldulm, Rebstock, bin ich hin, und es war wunderschön. Wo auf meinem Weinblog, wo ich früher geschrieben habe, war es Himmel auf Erde. Weil es war, und wenn ich jetzt reinfahre, mir kommen die Tränen und habe so Gänsehaut. Wenn ich da reinfahre, war es so schön. Oh, das ist okay, ein Elfzimmer und ein tolles Restaurant. Und der Besitzer ist über 60 jetzt. Und toll gekocht, er hat früher bei großer Küche dann gelernt. Und wir waren regelmäßig da. Und jetzt seit 10 Jahren wir sind in Purdue. Und ich gehe privat hin, wenn er montags, dienstags zu hat. Dann gehe ich hin, am Anfang Juli, bin für 2 Tage da und abends sitzen wir dann in der Kneipe und ich gehe in die Küche und wir kochen zusammen und wir trinken tolle Weine. Der hat, ich habe Weine 40, 50 Jahre alt, manchmal nehme ich eine Flasche mit. Oder der holt so einen Wein, der 500 Euro wert ist aus seinem Keller.
Das klingt gut.
Ja.
Das klingt gut. Also, gibt es in England Weinberge?
Ja, mittlerweile. Überraschend, ich habe einen Wein mitgenommen vor 2 Jahren aus England, ein Chardonnay. Südengland, Kent.
Ah, unten, Cornwall da.
Durch die Wetterumwandlung, was sagt man?
Klimawandel.
Klimawandel ist fast gleich wie in der Champagne.
Und es gibt wegen des Ärmelkanals, da ist es ein bisschen milder.
Ja, das ist milder, ja. Und es gibt tolle Schaumweine, wirklich tolle Schaumweine, die mitmachen können.
England.
Und Chardonnay, Weißwein, auch sogar Rotwein. Und wirklich... wirklich toll. Und ich überrasche jedes Mal die Leute, wenn ich einen Wein mitbringe.
Krass, ja. Jetzt ärgere ich mich ja noch ein bisschen mehr, dass wir heute keinen Wein hier haben.
Das
hätten wir gut machen können.
Das holen wir nach.
Das ist ein Versprechen, das nehmen wir, glaube ich, dankend an. Super interessant. Also das mit dem Wein fand ich sowieso spannend. Aber deine Begeisterung dafür kommt aus Deutschland hier, ne? Oder?
Ja, ich habe auf meinem Fragebogen dann schlimmste Moment oder was ich bereut habe. Mein letzter Einkauf war Liebfrauenmilch.
Was ist das?
Das ist ein Wein in England, ein Weißwein aus Deutschland. Es war alles querbeet durch. Die können Weißwein und das war Liebfrauenmilch. Das war leicht süßlich. Und ich vergesse nie, meine Frau war in England und wir wollten essen gehen. Und meine Frau kannte sich nicht im Wein aus, aber auf der Weinliste war ein Hermitage, ein Rotwein aus der Rhone. Den habe ich gehört, nee, ich gesagt, wir trinken Liebfrauenmilch. Und ich schäme mich heute. Ich kam nach Deutschland und habe ich gesagt, ich will ein bisschen arbeiten und Deutsch lernen. Und ein Bekannter hat gesagt, eine Weinfirma, die suchen einen Vertreter, der Wein verkauft. Und so lernt man Deutsch schnell. Man muss anrufen am Telefon und einen Termin machen. Ich war 6 Monate in Deutschland. Mit Ackenkrack habe ich einen Termin gemacht, habe ich einen Koffer bekommen mit 10 Flaschen und dann bist du dann irgendwo hin, wenn du einen Termin bekommen hast. Wir hatten damals einen Mercedes 350 SLC, bist eingestiegen, 20 Deutschmarken. So viel habe ich nicht verdient. Aber ich habe schnell Deutsch gelernt, musste man, ne? Und habe ich gedacht, die Weine, ich muss mehr darüber lesen, das gibt Besseres. Und ich habe riesen Bücher gehabt, ich habe die ganzen Etiketten damals abgemacht. Badewanne war voll mit Flaschen, wo Etikette abgemacht, wir können nie baden, weil die Flaschen da rumgeschwommen sind. Und habe dann, ich habe die immer noch, das ist so lustig, mit der ganzen schönen Etikette. Und habe ich dann Wein kennengelernt und dann entwickelt sich weiter und dann plötzlich... kann man kein 10 € Wein, man kann einen 10 € Wein trinken, ne? Aber habe ich nicht mehr.
Das ist fair, also ich finde mit fast 80 kann man auch die guten Sachen sich gönnen, auf jeden Fall.
Es ist so schön, einfach nur zuzuhören. Kann man mit deinem Leben mal so für einen Tag tauschen, weil das allein die Story jetzt mit da aus Baden,
Ich finde auch, es ist so total schön, beneidenswert. Ist so
einfach mal für einen Abend irgendwo hin und
dann fahrt ihr hin nach
Kappel-Rodeck. Das machen wir wirklich nach Kappel-Rodeck, Wald-Ulm.
Wir sind verliebt, wirklich. Es ist ganz super.
Schön. Was ist deine Weinempfehlung? Wir haben heute keinen Drink, aber ich lass mir jetzt heute mal was empfehlen. Oh. Was ist denn dein persönlicher Lieblingswein? Bestimmte Rebsorte oder vielleicht sogar bestimmtes Weingut?
Mittlerweile, wenn man älter ist, ist man die Suse Rotwein gibt es nicht für mich, die gibt es nicht. Ne? Oder Halbsuse, Suse Weißwein kann zu bestimmten Zeit trinken. Mittlerweile Riesling, denke ich mal, ein wirklich guter Riesling. Grüner Veltliner ist auch sehr nett aus Österreich, trinke ich auch gern. Chardonnay, wenn er nicht zu viel Holz hat. Und Pinot Noir Rotwein aus der Burgunder oder aus Baden, ja. So ungefähr, das bedeckt alles. Ich bin
top.
Das reicht für einen Abend. Ne?
Sind wir vorbereitet für den nächsten Abend. Okay,
ja,
oh Mann.
Aber das ist, ja. Aber es war jetzt eher Weißwein oder eher Rotwein?
Das, ja, gut, im Moment.
Ja, kommt situativ.
Ich trinke nicht so viel wie früher.
Okay.
Früher habe ich abends mit einem Kumpel oder zwei Kumpels, wir haben jeder eine Flasche getrunken. Ne? Das könnte ich nicht mehr machen. Da fühlt sich nicht wohl. Ja. Ich trinke mal fleißig ein Glas Weißwein im Sommer. Ich habe so ein Sondergerät, heißt ein Caravan. Man kann eine Nadel reinstecken und man kann ein Glas trinken und die Flasche hebt man auf für mehrere Wochen ohne Probleme. Ah. Meine Frau hat sich früher beschwert. Weil sie hat gesagt, mittlerweile habe ich keinen Rotwein mehr, wenn ich Gulasch mache.
Dafür würde ich jetzt auch nicht den 50-Euro-Wein
das, das ist der Grund, nochmal den 10-Euro-Wein zu
nehmen. Auf jeden Fall, ja.
Ich habe nochmal gefragt, weil ich bin überzeugter Rotweintrinker, weil Weißwein macht bei mir immer Kopfweh. Bei Rotwein habe ich das nicht.
Es kommt darauf an, ich habe einen Bekannten, das war ein Afghaner im Club, und der hat gesagt, ich kaufe immer Rotwein für 10 Euro irgendwie vom Aldi. Ach. Und ich habe immer Kopfschmerzen. Er hat gesagt, Abdi, kaufen Wein für 20 Euro. Oh, das ist doppelt so viel. Er hat gesagt, guck mal, du hast die ganze, was alles kostet, Flasche, Korken, das kostet vielleicht 8 Euro. Was du in der Flasche bekommst, ist nur 2 Euro wert. Wenn du Wein für 20 Euro, hast du die Chance, dass du 12 Euro an Qualität hast, ne? Übrigens, ich habe alte Bordeaux im Keller, Cabernet Sauvignon, aus der 70er und 80er.
Und das ist noch gut?
Die sind noch gut. Ich wollte eine Weinprobe, mir ging es nicht so gut vor ein paar Wochen. Wir haben eine große Weinprobe mit Robert vom Weinlager,
von der Hanglage.
Und noch ein paar andere Leute, muss ich absagen. Aber wir hatten 54 alte Bordeaux, die sind gut, weil die haben viel Zeit gebraucht und die liegen bei mir 40 Jahre im Keller.
Oh, für eine spezielle Occasion? Oder?
Ja, einfach so. Aber mittlerweile ist die Zeit so rum, wir müssen getrunken werden.
Ja.
Nicht, dass die noch da sind, wenn ich gehe. Das
kannst
ist
jederzeit bei uns vorbeibringen.
Ja, gut, okay.
Wir nehmen es immer ab.
Ich habe das Problem mit Weißwein, dass ich, dass meine Nase immer zugeht. Ich frage mich, ob ich allergisch vielleicht auf irgendwas bin, was im Weißwein ist. Also es ist auch egal, was das für einer ist. Es ist immer, die Nase geht immer zu. Vielleicht sollte ich mal untersuchen lassen. Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil, ne, also ich mag Wein eigentlich.
Ja, gut. Gerne. Hast du Weißwein, sechste Mal am Rotwein.
Ja, vielleicht muss ich umsteigen. Muss ich umschwenken. Dein Lieblingsort in Rüsselsheim. Der ist gar nicht so Rüsselsheim-spezifisch, außer vielleicht einer der Sachen, die du genannt hast.
Ja, ich könnte zu Hause sein, weil zu Hause ist schön. Ich könnte bei Franzi vielleicht sein, als gute Werbung. Aber bei meiner Frau, sie liegt seit Mitte Januar im Heim hier. Sie ist gestürzt im Dezember, hat eine Beckenfraktur, dann war sie im Krankenhaus und hat Kaffee verschluckt und hat eine Lungenentzündung. War 3 Wochen insgesamt und ihr ging es wirklich nicht gut. Und ich bin am Ostpark im Heim da und glücklicherweise die Dame bei der Verwaltung hat mich gekannt von vor 30 Jahren. Wer mich jemand kennt, ist dann natürlich ein Plus. Und sie hat gesagt, lassen Sie alles da erfordern und wir haben einen Platz für Sie. Ich habe mich wieder in sie verliebt, die Jahre lang so irgendwie nicht so gut. Und, auch für mich, weil du bist ständig auf der Lauer. Ne? Sie ist regelmäßig, sie blendend aus, weil meine Frau war und ist eine wunderschöne Frau. Und fühlt sich wohl da, die lieben sie alle da. Ich besuche sie jeden Tag. Sie hat gestern gefragt, bin ich viel Arbeit für dich? im Moment hat gesagt, klar bist du viel Arbeit. Aber früher, die letzten 5, 6 Jahre, warst du auch viel Arbeit. Nur ich habe was davon jetzt. Und damals war es nur dunkel und negativ und mir geht's nicht so gut. Jetzt ist alles Glück im Unglück im Leben. Mhm. Manchmal müssen die aus den schlechten Seiten was Gutes bekommen. Ne?
Das finde ich ist ein schöner Ort, auch zu sagen, zu Hause oder da, wo meine Frau ist. Yeah. Das ist sehr sweet. Und du hast noch geschrieben, dein Snooker-Club, darüber haben wir jetzt auch schon gesprochen.
Oh, ich muss
jetzt
mal gucken, was ich
geschrieben ganz viele Sachen, wir haben über ganz viele Sachen auch schon gesprochen. Dein Snooker-Club natürlich. Ich bin ja so ein bisschen intrigued dann jetzt. Ne? Also ich kann das ja gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das richtig hält. Aber ich habe schon mal Billard gespielt, shame on me, aber schlecht, sehr schlecht. Vielleicht muss
es gibt ein Schnuppertraining, 2-mal im Monat.
Schnupper-Snooker.
18 bis 20 Uhr kann man hingehen und ausprobieren.
Ja. Wie ist eure Altersverteilung so? Sind auch junge Leute?
Ja, klar.
Ja?
Ah, ja, gut. Nicht so viel, aber es kommen ein paar Junge dazu.
Okay. Bist du der einzige Engländer?
Ja.
Okay, das heißt, du bist der Einzige, der eigentlich weiß, wie der Hase läuft.
Ja. Nee, das sind gute Spiele. Die erste Mannschaft spielt in der 2. Bundesliga. Wir haben auch die erste Bundesliga gewonnen vor 20 Jahren. Ja.
Nichts mitbekommen, mal wieder. Ja. Mhm. Okay. Über deinen Weinkeller haben wir auch schon gesprochen, ist auch ein guter Ort scheinbar. Und das ist dein anderer Ort, der mich auch immer daran erinnert, wie ich dich zum ersten Mal gesehen habe, vor meinem Humidor.
Ja, das fing, ich weiß nicht, wie es anfing. Ich habe ab und zu mal einen Zigar geraucht, aber einfach nebenbei. Dann habe ich einen Kubaner geraucht und habe gesagt, der schmeckt mir. Nur du kriegst die nirgendwo. In Deutschland kriegst du die nicht. Und wenn schon, sind die horrend teuer. Ich habe dann in Amsterdam, in Prag, in Portugal, überall angerufen. Ja, haben wir, aber wir können die nicht nach Deutschland schicken. In England sind die so teuer. Ich habe eine Quelle. Für alle Zuhören, die kubanische Zigar rauchen. Und haben mir 3 Humidors. Ich habe so einen kleinen Humidor. Und dann habe ich gesagt, musst du ein bisschen anlegen. Fleiß kriegst du nicht mehr. Dann habe ich noch einen kleinen und dann einen größeren. Und jetzt reicht's. Ja, die sind alle voll jetzt. Und mir ging es über die letzten paar Monate nicht so doll und ich habe gedacht, ein bisschen weniger rauchen. Nicht, dass es daran lag, aber einfach so. Mhm. Aber die sind da. Die sind da.
Also von Zigarren habe ich wirklich noch weniger Ahnung als von Wein wahrscheinlich.
Ja, man inhaliert natürlich nicht. Das ist nicht.
Man pufft da so, oder?
Pufft, ja, man sitzt da und pufft und sieht gut aus. Ne? Was wolltest du hören? Ne?
Ich finde es interessant, man muss die so anschneiden. Ne? Man hat so einen Zigarren...
Ja, eine Schneide, ja.
Schneider.
Ja. Man mag die ein bisschen feucht am Ende und dann schneidet man und dann mag die ein bisschen vorwärmen mit Reißverschluss, mit einem Streichholz oder was, oder Feuerzeug, bis der Tipp am Ende dann ein bisschen warm ist und dann kann man die anstecken.
Okay, und dann raucht man die komplett aus oder
bewahrt man die? 2/3 würde ich raten, ne? Weil es könnte sein, der dritte Teil ist, wenn man so über Zigarren liest oder Videos sieht, die Fachmänner reden immer von 3 Teilen. Mhm. Erste Teil und dann entwickelt sich der Zigar und es sind Riesenunterschiede. Ne? Aber jetzt habe ich dann ganz große aus Kuba. Ich habe sogar die Zigarren, was der Castro früher immer geschenkt hat, die habe ich auch. Nicht das von der damaligen Zeit, aber dasselbe Format und so weiter. Ist lang und dünn und brauche ich ungefähr 2 Stunden bei Franzi mit einem Cappuccino.
Und wo kriegst du die nochmal her? Das ist geheim, ja.
Geheim. Also wenn man uns jetzt demnächst in Weste Zigarre rauchend mit einem Cappuccino bei Franzi sitzen sieht, dann wissen wir jetzt, wir haben die Quelle gefunden.
Ist so eine richtige Genussmittelfolge heute. So eine richtige hedonistische Folge.
Ja, was man verdient hat im Leben.
Genau, genau nämlich. So nämlich. Wie ist deine Erfahrung so mit Zigarren?
Nee, gar nicht. Also ich weiß, der Vater von meiner Ex-Freundin war auch so ein Zigarren-Fan und hat versucht, so in dieses Zigarren-Game quasi einzusteigen. Und er war immer ganz neidig. Gegenüber vom Opel Hauptportal, da ist ja auch so ein Zigarrenladen oder sowas.
Ja.
Und die haben einen begehbaren Humidor.
Ja.
Und da war der so neidisch drauf. Und deswegen, ich habe jetzt nur auf den Moment gewartet, dass du sagst, neben deinem Weinkeller hast du auch noch einen begehbaren Humidor so irgendwo. Dann, also das wäre auch nochmal krass gewesen. Aber das war dann auch alles. Und er hat dann halt auch immer auf dem Balkon gesessen und hat dann geraucht oder gepafft. Und Das also ist aber auch alles.
Ich glaube, ich habe einfach nur schlechte Erfahrungen so mit Zigarren. Ich glaube, ich habe meinen Papa einmal eine rauchen sehen. Es war irgendwie so zur Feier von irgendwas. Und einmal war ich mit Freunden feiern und der eine hatte seinen Führerschein an dem Tag gemacht und die hatten eine Zigarre dabei und die haben die viel zu schnell geraucht und am Ende haben sie sich aus dem Auto raus übergeben.
Ja, ja, ja.
Kann also, man schnell. Und deswegen habe ich so ein bisschen so einen Sicherheitsabstand von der Zigarre.
Löffel Zucker essen und viel Wasser am Anfang. Ich hatte auch Probleme. Ne? Und ich dachte, gib nicht auf. Mittlerweile. Aber langsam rauchen ist sehr wichtig. Ne? Sehr wichtig.
Heute promoten wir die Drogen.
Aber ich habe einen Kaffee gesehen, lustige Story. Ich sage nicht, wem es war, aber es war die Zeit, wo man Marihuana rauchen kann. Ne? Und ich habe da allein dann gesessen und einer hat vor mir geraucht und die Luft hat gerochen. Ne? Und alle Leute sind vorbei, gucken auf mich zu, mit Zigarre in dem Mund. Was mag der Alt? Mit einem Joint.
Wäre auch okay. Rock'n'Roll.
Vor allem so ein großer.
Oh Mann. Ach, sehr schön auf jeden Fall. Finde ich total gut. Und der letzte Lieblingsort in Rüsselsheim ist in der Sonne.
Ja.
Das finde ich, ja.
Ich liebe die Sonne. Ich habe immer die Sonne geliebt. Und glücklicherweise werde ich schnell braun.
Das als Engländer.
Jeder sagt, wo warst du in Urlaub? Sage ich, auf dem Marktplatz oder irgendwo im Garten. Ne? Ja, ja, gut, ich creme ab und zu, aber nicht vorher, ich creme nur nachher. Und ich habe nur zweimal einen kleinen Hautkrebs gehabt, so ein Pickel da und ein kleiner, und bin hin und habe ich ein Creme. Ich habe das Glück, ne? Es gibt andere Leute, die müssen sich. Ne?
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ein volles, erfülltes Leben. Ich finde das, find das wirklich sehr bemerkenswert. Vielleicht muss ich jetzt anfangen mit Zigarren.
Zigarre, Weste, Weinkeller.
Ich würde sagen, es passt nicht so optimal zu mir. Aber
ja, aber da jetzt habe ich einen Weißwein angeboten, einen Rotwein jetzt, muss ich einen Zigarre für dich anbieten?
Ja.
Das ist ein toller Nachmittag.
Ja, ist so.
Es ist einfach deine Chance, dich auch irgendwie ein bisschen neu zu erfinden.
Ach so, und irgendwas, ja.
Dieses Erfüllte, also auch in dem Fragebogen zu deiner irrationalsten Angst. Das ist auch eine der schönsten Antworten, die wir gekriegt haben.
Okay.
Ich habe alles gemeistert, wovor soll ich Angst haben?
Also das ist wirklich bemerkenswert. Hast du wirklich gar keine Angst? Nie?
Einmal. Weniger, wenig Angst. Wir waren in Amerika. 4 Wochen. Wir waren unterwegs, waren eine große Ampel, 4-spurig. Ich bin nicht gefahren, ich hatte kurze Hose, die Flipflops, es war heiß in Phoenix. Und wir sind über die Ampel und vom Rechts kam ein Harley Davidson, so ein, wie heißen die Typen da, die Rockers.
Also wie heißen die denn, diese Gangs?
Ja, ja.
Oder?
Hells Angels.
Der kam vom Rechts, hat nicht aufgepasst und alle Autos sind nach links hintereinander und der ganz linke hat es dann abgekriegt, ne? Der Hells Angel steht auf und geht auf diesen Typ und will mit ihm beschimpfen. Und ich steige aus dem Auto und gehe auf den Typ. Ich sage, machen Sie sich keine Gedanken, Sie waren es nicht, er war es. Ich habe sofort bereut. Er dreht sich um, Tattoos überall, ne, und kommt auf mich zu, Arms schwingend, und ich in meinen Flipflops und kurze Hose. Ich dachte, du schlägst ihn jetzt? Und dann gucke ich nach rechts und da waren noch 5 von seinen Kumpels. Die waren mit dem Truck unterwegs, alle Motorräder waren hinten drauf. Und ich dachte, wenn du ihn schlägst, hast du die anderen 5. Wenn du da rumstehst, kriegst du eine gescheuert. Und dann kam mein Held. Man früher ein amerikanischer Polizist. Wie sah er aus? Der hat ein wunderschönes Schnurrbart, braun gebrannt, Sonnenbrille und kommt auf dem Fahrrad, ein Motorrad kommt an, ganz langsam, cooler Typ, steigt ab, geht auf die Typen zu, hält die alle fest und sagt, ihr könnt weiterfahren. Aber da war mein Held, habe ich nie vergessen. Das hätte Clint Eastwood die Rolle spielen. Das war ein bisschen Angst, aber nicht so lang, kurz.
Echt beneidenswert. Ich glaube, so ein Abend mit dir ist bestimmt sehr unterhaltsam.
Oh, danke,
ja, sehr nett. Oder jede Tageszeit. Weil wir kein Gastgeschenk haben, ich habe eins mitgebracht.
Du hast eins mitgebracht? Mhm.
Kannst du das Knöpfchen drücken?
Ich drücke das Knöpfchen.
Ich habe gedacht, Wenn wir jetzt schon mal die Möglichkeit haben, dass hier jemand sitzt aus England. Ich habe neulich was auf Kleinanzeigen gekauft, weil ich das gerne machen wollte. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich keine Möglichkeit habe, so viele auf einmal davon einzusetzen. Dann habe ich gedacht, okay, ich bringe die jetzt einfach mit und ich bin gespannt, ob du weißt, was das ist.
Serviettenringe?
Nee. Also es sind große, ringförmige, sehr überdimensionierte Serviettenringe aus Metall.
Nein.
Crumpet Rings. Weißt du, was es ist?
Ja.
Genau.
Ja.
Und ich habe 10 davon. Warum auch immer. Das sind also man legt die in eine Pfanne und dann füllt man den Teig da rein.
Crumpets.
Und Crumpets sind sowieso, ich weiß nicht, wie man das jemandem Deutschem erklären kann.
Nee, weiß ich auch nicht.
Das sind so Pfannkuchen, aber irgendwie auch nicht.
Mhm.
English Muffins sind es aber auch nicht. Es sind süß. So sehr dicke...
Süß. Oder?
Ja, süß, theoretisch.
So ein paar Löcher, als wenn die Löcher drin sind.
Genau, da ist viel Backpulver drin. Und wenn das, wenn die quasi in der Pfanne in diesen Ringen backen, kommt von unten, bildet sich da der Sauerstoff und dann kommt das so hoch, dass oben so kleine Löcher entstehen, wie so kleine Trichter.
Und dann viel Butter oben drüber.
Und genau, wenn die noch warm sind, macht man viel Butter oben drauf.
Okay.
Und manche Leute machen auch Marmite drauf, aber das finde ich nicht so toll.
Nee.
Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, über Marmite. Genau. Von daher, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber ich habe mir gedacht, wenn jemand vielleicht damit was, also falls du mal Lust hast, Crumpets zu machen, jetzt hast du 2 Ringe dafür und ich muss nur noch die anderen 8, naja, 2 behalte ich, die anderen 6 loswerden.
Ich würde loswerden.
Die sind, also ich hatte so einen Rappel, wo ich dachte, ich habe 6 Monate in England gelebt, in Oxford und dann nochmal 2 in Bristol. Hast du einen Bristol-Bezug?
Ich bin weg von zu Hause mit 20 und bin nach Bristol. Ich habe eine Arbeitsstelle da bekommen. Bristol war super. Wunderschöne Stadt. Und die damalige Zeit, ja, bis 73, 74 war ich da. Tolle Stadt.
Ich fand das auch total schön. Und fand das vor allem irgendwie auch, also ich habe da Praktikum gemacht bei BBC Music Magazine.
Ja.
Klassisches Musikmagazin, aber ziemlich, also war eine total tolle Zeit. Und durch diese ganze Zeit in England fand ich irgendwie so, also englische Backwaren finde ich total toll. Und dann hatte ich jetzt neulich wieder so einen Rappel und dachte so, wie macht man eigentlich Crumpets? Und dann habe ich gedacht, okay gut, ich habe keine Crumpet-Ringe, ich muss die jetzt bestellen. Und dann gab es die aber nur im 10er-Pack. Deswegen, so bin ich da hingegangen, weil ich wollte nicht immer nur Scones machen und deswegen habe ich
also Crumpet drin. Ich würde auch welche nehmen. Ich falle hier gerade.
Hast du gerade gegoogelt, wie man die macht und was
das also
ist?
Also ich habe erst mal nach Bildern gesucht, das sieht fantastisch aus.
Ja.
Und jetzt bin ich gerade auf dem Wikipedia-Artikel und steige gerade so ein bisschen in das Crumpet-Game ein. Weil es gibt ein Kapitel zu den englischen Crumpet und es gibt auch ein Kapitel zu den schottischen Crumpet. Also da ist auch eine
Difference, ja.
Anscheinend.
Ja.
Okay.
Nächste Folge weiß ich mehr.
Super. Was ist dein liebstes englisches Essen? Um jetzt nochmal ganz kurz darauf. Du
englisches
bist noch regelmäßig Essen. In England, oder?
Als nee, einmal im Jahr. Ich besuche meine Mutter. Ich habe sie besucht in Anfang Mai. Sie ist 100. Sie wird 101 im August.
What?
Ui.
Da fahre ich einmal. Ich habe eine Nichte da. Mein Bruder ist gestorben vor 10 Jahren. Ich habe eine Nichte da. Und wir haben mittlerweile sehr enge Kontakt. Und ich habe auch ich gehe nirgendwo essen. Das habe ich immer gemacht. Ich kann es nicht hören, wir waren da, wir waren um die Ecke in der Kneipe, es war furchtbar, dann sage ich selbst schuld. Ich erkundige mich durch Wein. Ich gehe über die Jahre, sind mit tollen Essen gegangen in Frankreich, überall 3 Sterne und so weiter. Ich kenne mich gut aus mit Wein, gutes Essen. In England sagen wir immer die englische Küche. Ja gut, früher habe ich englische Küche gegessen, da gab es Fasanen und so weiter. Aber ich esse nur gut, wenn ich in England bin, weil ich mich erkundige. Es gibt auch
ist
tolle Fish and Chips.
Quasi.
Ja.
Na, nicht ganz, aber ist ein Lifehack auf
jeden
Fall.
Ja. Ich wusste nicht, was Lieblingsessen ist. Nee. Ich esse mittlerweile in Deutschland Blutwurst, was sehr schottisch ist. Gebraten in der Pfanne mit
so wie Haggis.
Ja, es ist wie Haggis. Mhm. Mit ein paar Eier oben Bratkartoffel dazu.
Da bin ich raus. Ich habe früher, was ich total gut fand in England, war Shepherd's Pie.
Ja, lecker.
Ich fand die Kombination irgendwie krass, dass man so einen Auflauf macht mit Kartoffelbrei obendrauf.
Ja.
Also auch ein bisschen rough, aber
ja, muss ich sagen, ganz toll. Cool. Es ist auch geil.
Ich mochte und Trifle und so Sachen, also das Englische, ja. Habe ich nie verstanden, dass mir das so, dass das immer so madig gemacht wird.
Ja.
Ich finde, da gibt es gute Sachen.
Ja, ja, ja.
Also fleischlastig ist, natürlich schon
es auch. Es ist einfach viel Popkultur, was dann, glaube ich, da so, oder dann so ein bisschen in so eine Ecke zu schieben.
Aber gute Chips und so. Und,
gute, und wenn man gut Indisch essen will, ist voll. Man in England
voll. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Also das,
keine europäische, du kriegst ein scharfe Curry.
Ja, ja, aber das stellt sich auch in London, das ist einfach, also irgendwie, ja, I love England.
Ja, so, ja.
Ne? Great Britain ist,
das sind
ja.
nette Leute da.
Ja, ja. Wink, wink. Schöni. Vielleicht zum Abschluss wollen wir wirklich den Lifehack nochmal machen, weil ich glaube, das ist ein gutes.
Ja.
Ein gutes Schlusswort. Soll
ich singen?
Vielleicht.
Ich habe früher gesungen, ne?
Wir lassen alles zu.
Ich habe früher, da gab es in Rüsselsheim eine Gruppe, die hieß die Welkeback-Gruppe. Und der Hauptsänger war Heinz. Und Anfang der 90er haben wir zu zweit dann 20 Jahre mit Live-Auftritte abends zu zweit. Konzerte oder privat, je nachdem, habe ich 20 Jahre Musik gemacht auf der Bühne. Ne?
Das hätte mich nämlich noch interessiert. Du bist Musikliebhaber, aber ich wollte vorhin noch fragen, spielst du ein Instrument oder singst also, du? Singst
ich habe mit Elfen Trompete gespielt, habe Solo in der Schule gemacht, aber danach kam Rock'n'Roll und ich habe eine Gitarre bekommen.
Ohne Gitarre geht es nicht, ja.
Kann ich jetzt nicht mehr. Ich habe meine Gitarre vor 10 Jahren oder 5 Jahren runtergeholt, wollte ich weiter komponieren, was ich früher gemacht habe. Die Finger machen nicht mehr mit. Ja. Ja. Zu lange nicht gespielt oder Alterserscheinung. Aber ja, es war toll. Ich habe vor kurzem ein DVD mit meiner Frau geguckt von einem Auftritt irgendwann Mitte 90, wo wir Vorgruppe von der Beatles Revival Band waren in Kelsterbach vor 2000 Leuten.
Geil.
Toll. Wir waren nicht schlecht, wir waren wirklich gut und wir haben manchmal vor 2000 und manchmal vor 20 in der Wohnung gesungen. Ne?
Vielleicht beim Bel Air 2026.
Oh ja,
eine Revival.
Wir haben dieses Jahr schon ein Revival hingekriegt. Ja, das,
genau.
Das schaffen wir noch ein zweites Mal.
Ich denke auch. Wir kommen noch mal auf dich zu.
Yay. Weißwein, Rotwein, Zigarren, Musik,
Gott,
yes, wenn ich genug Zeit hätte.
Ja, Bel Air ist erst nächstes Jahr im Mai wieder.
Ja, ja.
Das ist
übrigens sehr schön. Ich finde es auch die Idee toll. Ja.
Schön, das freut uns auf jeden Fall zu hören.
Das wäre tatsächlich jetzt so eine Frage, weil du lebst in Rüsselsheim schon lange. Mhm. Du hast, glaube ich, alles, diese komplette Entwicklung dieser Stadt miterlebt. Wie blickst du eigentlich heute auf die Stadt?
Es gibt in ein paar Wochen gibt's diese Wein im Wernerpark. Mhm. Ich bin Sponsoren seit 3 Jahren, weil ich wollte nicht, dass es wegfällt. Ne? Es gibt ein paar andere Sachen. Ich finde, man soll mehr machen und keine schwache Entschuldigung, der Rasen wird kaputt oder das und das. Ich finde, Rüsselsheim ist geeignet für so Veranstaltungen. Warum nicht? Und es gibt tolle Plätze. Aber ja gut, ist so. Die Politik, ja, auf der Fragebogen Politik, habe ich nichts damit zu tun.
Ist manchmal auch besser,
ja.
Manchmal
ja.
Schlechter.
Ja.
Aber das, ich finde das auch interessant zu sehen, weil du, ja, also ich glaube, es hat sich einfach sau viel verändert. Und klar, also ich bin, muss kurz rechnen, 15 Jahre weniger in dieser Stadt unterwegs als du.
Mhm.
Oh Gott, ey, krass.
Christian, nee, Leben, sie sieht nicht so alt aus.
Ne? Nee, nee, nee.
Naja.
Hast dich gut gehalten.
Aber ich finde es immer spannend zu hören von Leuten, die auch vielleicht von extern kommen. Aber
ja,
das natürlich auch nicht.
Das haben wir in den letzten Wochen generell sehr häufig festgestellt. Die Leute, die von extern hierher kommen oder einen Blick von außen auf diese Stadt werfen.
Manchester ist doch auch Industriestadt, oder?
Ja, war groß in den Industries. Mittlerweile ist es der Kulturstadt in England.
Genau.
Ja.
Und das ist eigentlich. Das, auf dem Weg wollen wir ja hin.
Ja.
Das weg von diesem Arbeiter und hin zu tatsächlich was.
Und drumherum haben wir genug Leute. Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, die Leute kommen hierher.
Mhm.
Warum nicht?
Ja. Rüsselsheim, deutsche Manchester.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ist so.
weg mit diesen Detroit-Vergleichen.
Ja. Manchester. Motown, Detroit. Oh,
Manchester ist wahnsinnig viel sympathischer.
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Lifehack?
Machen wir noch den Lifehack?
Super. Den finde ich nämlich sehr, der rundet nochmal ab, was irgendwie diese ganze Folge so geprägt hat. Weißt du noch, was du geschrieben hast bei deinem Lifehack?
Blätter, ich weiß nicht, was habe ich geschrieben, sag mir.
Miteinander leben,
ja.
Das Leben wie eine Ehe,
ja.
Geben und Nehmen.
Ja, ja.
Ist das dein, ja?
Ja, es muss so. Wenn wir alle geben und nehmen können, gleichzeitig, gleich, dann geht's. Man kann nicht nur nehmen, erwarten, dass das Leben, und so geht es nur. Ich gebe meine Persönlichkeit, mein Lächeln, alles. Und wie kann ich das sagen? Ich bin beliebt, weil ich ein netter Kerl bin. Ist das so schwer, nicht nett zu sein? Man, nett zu sein ist viel einfacher als böse zu sein, ne?
Wenn das nur alle verstehen würden. Das ist doch schön. Ich finde, damit können wir fast rausgehen. Wir sehen uns dann zu Wein und Zigarren und Musik.
Und es gibt einen Tag, sage ich dir. Wow.
Auf jeden Fall. Kommen wir drauf zurück.
Das, ich fange einfach schon mal
an. Ja, klaro. Also es war uns eine große Ehre, vor allem mir persönlich. Ich fand es total schön, dass du dich auch darauf eingelassen hast, weil so oft, glaube ich, sitzt du ja wahrscheinlich alleine auch im Studio.
Ja.
Und das ist ja jetzt auch nochmal ein bisschen was anderes. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit soweit.
Sehr schön, war wunderbar.
Sehr gut, danke.
Es ist auch einfach nur schön zu sehen, wie sich so diese Dinge in dieser Stadt entwickeln können. Weil im Gutsee ist man sich immer mal über den Weg gelaufen, gegrüßt und alles Mögliche. Und jetzt sitzt du halt hier in Küche und...
Der Stuhl wird nie mehr gereinigt, ne?
Nee, der wird eingelegt. Wie die Crown Jewels
Wäre erstaunlicherweise nicht das erste Mal, dass ich einen Stuhl archiviere. Aber das ist eine andere Geschichte. So, dann danke, dass du da gewesen bist.
Bitte.
Mir bleibt auch noch zu sagen...
Thank you very much. Ich habe mit Englisch angefangen, ich höre mit Englisch auf. Thank you.
Sehr gut.
Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Steilzeit Rüsselsheim im Podcast ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau, die Förderreihe Kulturmut und die Stadt Rüsselsheim am Main. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Tschüss.
Ciao.